Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Am Donnerstag letzte Woche schoss der 18-jährige Islamist Emra Ibrahimovic 9-mal auf Fenster und Wände des israelischen Generalkonsulats in München. Und das an diesem 5. September, an dem sich der Terroranschlag bei den Olympischen Spielen in München 1972 zum 52. Mal gejährt hat. Damals wurden 11 der 14 israelischen Athleten ermordet. Dieses Jahr im Mai wurde ein möglicher Anschlagsplan auf eine Synagoge in Heidelberg vereitelt. In Oldenburg in Niedersachsen kam es dann tatsächlich zu einem solchen Brandanschlag. Das war nur ein kurzer Auszug auf den ersten Blick von Anschlägen oder Bedrohungslagen, denen sich jüdische Einrichtungen oder Menschen in Deutschland ausgesetzt sehen. Welche Auswirkungen hat das auf die jüdische Gemeinde und auf die Kultur? Wer steckt dahinter und was erwartet sich selbst die jüdische Gemeinde vom Staat? Dr. Raphael Kornzecher, Herausgeber der Jüdischen Rundschau, ist jetzt hier bei mir und wir werden über dieses Thema sprechen. Herr Kornzecher, guten Tag.
Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mich zum Gespräch eingeladen haben. Das Thema beschäftigt uns schon lange und das ist natürlich in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich ein Dauerthema.
Weil Sie sagen, es ist ein Dauerthema, wie hoch sehen Sie denn die aktuelle Bedrohungslage der jüdischen Gemeinde in Deutschland?
Ich denke, das muss man in zwei Teile teilen. Und bevor man das tut, sollte man vielleicht eine Sache auf jeden Fall tun, sich bei der Polizei bedanken, die dafür eigentlich nicht kann und da nicht verantwortlich ist, sondern ganz im Gegenteil, seit Jahrzehnten alles dafür tut, damit den Institutionen und den Einrichtungen und aber auch den Menschen, den jüdischen Menschen nichts passiert. Also dieser Dank geht vor allem an die exekutiven Kräfte, an die Polizei, die vor Ort die jüdischen Einrichtungen schützt. Und da sind wir genau mitten im Thema. Die Institutionen, die Synagogen, die Gemeindezentren werden ja dauergeschützt. Man könnte höchstens darüber mal nachdenken, warum ist das so? Es wird keine chinesische Botschaft geschützt, es wird keine albanische Botschaft geschützt, es wird keine indonesische Botschaft geschützt, die muss nicht geschützt werden. Es müssen die amerikanische Botschaft, die britische und vor allem voran die israelische und entsprechend die Einrichtungen der Juden in Deutschland müssen geschützt werden. Das alleine ist ja schon ein Anlass, mal darüber nachzudenken, warum das so ist in einem Deutschland, das noch vor 80 Jahren Juden umgebracht hat und in einem solchen Deutschland, das sich danach geschworen hat und das entnazifiziert worden ist und das eigentlich sehr viel damit gewonnen hat, dass sich jüdisches Leben wieder hoffnungsvoll nach Deutschland gewandt hat, in einem Deutschland der heutigen Tage, in dem jüdisches Leben wieder bedroht ist und zwar massiv bedroht ist.
Und dann lassen Sie mich zum möglichen zweiten Teil vielleicht gleich die Frage stellen, inwieweit unterscheidet sich denn jüdisches Leben in Deutschland vom Leben von anderen? Also womit sind Juden hier aktuell täglich konfrontiert und wie drückt sich das im Detail aus?
Die Verunmöglichung jüdischen Lebens, eines offenen jüdischen Lebens, ohne entwürdigendes Identitätsmimikrie, wie ich das immer nenne. Das heißt, solange man als Jude nicht erkennbar ist, kann man einigermaßen durch die Stadt laufen. In dem Moment, wo man sich quasi als Jude zu erkennen gibt, indem man beispielsweise, weil man fromm ist, ein Käppi trägt oder weil man ein Sportfan ist, ein israelisches T-Shirt trägt oder ein israelisches Fähnchen schwenkt, ist man sofort vogelfrei. Und in bestimmten Bezirken der Städte, und das nicht nur in Berlin, sondern es ist eigentlich deutschlandweit so, ist man eigentlich vogelfrei. Man weiß nicht, wie man ankommt. Man kann reingehen in einen Bezirk wie Neukölln als Jude. Man kann da auch heil rauskommen. Aber gesichert ist das nicht. Das heißt, offenes jüdisches Leben in Deutschland ist nicht mehr gegeben. Man weiß nicht, wo und wie man überfallen wird. Man wird angepöbelt, man wird körperlich angegriffen. Das sind Dinge, die lassen sich auch von der Polizei kaum verhindern. Man muss eigentlich sagen, dafür müssen die Juden dann selbst sorgen. Also wie gesagt, entwürdigendes, demütigendes Identitätsmimikrie. Ich verstecke mich, ich zeige nicht, dass ich Jude bin. Oder, das wurde ja sogar schon empfohlen, sotto voce natürlich, hinter vorgehaltener Hand und immer leise. In Deutschland wird sehr viel sotto voce gesprochen. Sie wissen ja, vor sehr vielen Jahren, vor Jahrzehnten hat man uns markiert als Juden. Man hat uns mit einem gelben Stern markiert, damit man weiß, wir sind Juden, wir dürfen dort nicht sitzen, da nicht stehen, wir können eingesammelt werden. Das ist heute natürlich nicht der Fall, das Gegenteil. Wir leben in einem demokratischen Staat. Heute empfiehlt man uns hinter vorgehaltener Hand und indem man die Verantwortung von sich weist. Ich habe es ja nicht wirklich sagen wollen, aber müssen Sie denn auffallen? Können Sie sich denn nicht ein bisschen weniger evident zeigen? Sie provozieren doch die anderen. Uns provozieren nicht etwa die Burka. Uns provoziert auch nicht islamische Ingredienzien auf der Straße. Aber jüdische Käppis, jüdische Gebetstücher oder israelische Flaggen, die provozieren. Das ist soweit zum jüdischen Leben in Deutschland.
Was für Reaktionen können Sie denn da beobachten? Gibt es Leute, die stabil sind, die sagen, ich trage jetzt absichtlich wieder Kippa und gehe damit raus, gehe vielleicht in die Konfrontation? Oder erleben Sie es, dass die Leute sich dann zurückziehen? Oder ist es ein sowohl als auch?
Wissen Sie, nicht jeder in der Welt ist zum Helden geboren. Und wenn man es für sich selbst sogar noch sagen würde und würde sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen, jetzt erst recht oder jetzt erst gerade. Wie gesagt, nicht jeder ist zum Helden geboren. Aber für die Kinder, für die Familie, für die Frau will man diese Heldenrolle nicht. Und man will sie nicht nur nicht verlangen, man will sie verhindern. Das heißt, natürlich, wenn Sie fragen, ob es eine Reaktion darauf gibt. Ja, es gibt eine Reaktion. Man denkt eigentlich daran, wie schaffe ich mir ein zweites Bein, wenn ich nicht direkt sofort ausreise, muss ich doch wenigstens für meine Kinder planen. Eins ist doch sicher, es wird nicht besser. Die öffentliche Version des jüdischen Lebens in Deutschland ist nur noch mit Polizeischutz denkbar. Und das ist ja auch nicht, was jeder will. Also wenn Sie danach fragen, ob es da Reaktionen gibt, natürlich gibt es Reaktionen. Es gibt die Reaktion, dass man entweder ausreist, die Zukunft des Judentums in Deutschland, aber auch in Westeuropa, ist mit der Zuwanderung der islamischen Einwanderer quasi gefährdet. Und zwar nur deshalb. Es geht nicht um Migration. Es geht um eine bestimmte Migration. Um eine Migration, die unser Recht verachtet, die die Juden hasst, die Demokratie verachtet, die unsere Gesetze missachtet. In der überwiegenden Mehrheit. Nicht jeder Einzelne, das ist, wer verallgemeinert, der lügt. Aber die überwiegende Mehrheit tut das oder begrüßt es. Juden zu verachten oder zu hassen, ist heute kein besonderes Stigma mehr. Wenn einer das sagt, dann ist es eben so. Damit leben die Leute hier.
Und da sind wir bei der Problembenennung und da sind Sie sehr deutlich und sehr direkt und sagen, es ist nicht islamistisch das Problem, das wir haben, sondern islamisch. Warum ist Ihnen diese Unterscheidung und diese Präzision so wichtig?
Wissen Sie, vielleicht, wir sprechen ja hier so relativ locker, ich würde es mal sagen. Es gibt keinen Alkoholismus ohne Alkohol. Und es gibt keinen Islamismus ohne Islam. Ganz einfach. Nicht jeder, nein, die wenigsten, sind islamische Straftäter. Aber das Ganze wird häufig getragen in einer Welle in den Familien oder sonst wie. Es ist zumindest nicht so strafbewehrt, auch intern. Es wird nicht verachtet. Ich will mal nicht sagen, es schwimmt in einer Welle der Sympathie, wenn man sich gegen die Juden wendet. Aber eigentlich ist es Usus. Ich will es mal an einem Gegenbeispiel aufmachen. Ein Islami wird kaum sich damit profilieren wollen, dass er in seiner islamischen Gesellschaft behauptet, er sei besonders judenfreundlich. Vielleicht wird er nicht den Judenhass verbreiten, aber Judenfreundlichkeit ist noch was anderes. Und gucken Sie mal, was in Gaza passiert ist. Wir reden immer von der armen gazanischen Bevölkerung. Die erste Reaktion auf diese unsäglichen, bestialischen Morde, die am 7. Oktober verübt worden sind, von dort aus, wurden beantwortet mit Jubel, mit Bonbonverteilungen, mit Jubelträllern, wie Sie das kennen, da mit dieser Zunge da so rollen, was die Frauen dort so hervorragend von sich geben. Es waren Stürme der Freude über jeden einzelnen ermordeten Juden. Stürme der Freude auch in Neukölln, Stürme der Freude in anderen islamischen Zentren. Wir haben sich immer weiter ausweitende No-Go-Areas. In der Zeit, wenn da ein Jude hingegangen wäre und hätte sich gegen diese Gaza-Morde dort aufgestellt, ich will nicht garantieren, was mit ihm passiert wäre.
Wie wollen Sie dieser ganzen Bedrohungslage und der ganzen Situation für Juden in Deutschland jetzt Herr werden? Das mit der Auswanderung und dem Blick auf eine mögliche Auswanderung haben Sie schon angesprochen. Aber was macht man, um hier besser klarzukommen? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man noch einen Krav Maga-Kurs oder sowas besucht, um für den Fall des Falls gerüstet zu sein. Also woran denkt man?
Also weder diese Armlängenempfehlung von Frau Reker noch ein Krav Maga-Kurs wird da helfen. Das ist eigentlich multikausal. Das erste ist, die Juden, besonders die jüdischen Institutionen, haben vielleicht nicht genügend entgegengewirkt gegen das, was in Deutschland im Laufe der letzten anderthalb Jahrzehnte, vielleicht sogar nur des letzten Jahrzehnts ganz besonders, seit diesem merklichen Exzess da 2015, wir schaffen das Exzess, hat sich das ja erheblich verschlechtert. Da hat es viele gar nicht interessiert. Viele Nicht-Juden in Deutschland haben sich gar nicht dafür besonders interessiert, dass es den Juden schlechter geht. Juden gedeihen da, wo es eine freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt, die gilt mit ihren Gesetzen. Da in dem Moment, wo sie quasi unterlaufen wird, nicht außer Kraft, die ist ja in Deutschland nicht außer Kraft gesetzt, aber sie wird unterlaufen. Die Bestrafungen für derartige Vergehen sind zu gering. Also das bedeutet mit anderen Worten, das hat sich so entwickelt, das wurde gar nicht von der Gesellschaft so zur Kenntnis genommen. Jetzt stellt die Gesellschaft fest, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gespräch, die Juden sind eigentlich nur die Vorhut. Wir gedeihen da, wo freiheitlich-demokratische Grundordnung herrscht. Aber da, wo sie nicht herrscht, wird auf die Dauer auch die nicht-jüdische Umwelt leiden. Und das sehen Sie ja heute. Sie sehen es an den täglichen Messerattacken. Sie sehen es an der täglichen Gewalt, an der Rechtsverachtung, die die vorwiegend islamischen, mit überwiegender Mehrheit islamischen Straftäter. Sie haben keine Messerstecher in nennenswerter Zahl unter den vietnamesischen, unter den ukrainischen, unter was weiß ich welchen Migranten. Die sind nicht das Problem. Und da, wo das quasi zugelassen wurde oder bagatellisiert oder Einzelfall kleingeredet wurde. Das wird ja bis heute noch Einzelfall kleingeredet. Es sind immer psychisch gestörte Einzeltäter. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, ob die Juden hier bleiben können, solange die Regierung in Deutschland und auch die jüdischen Funktionäre, die hier die Juden nicht wirklich vertreten, ihre Interessen nicht, und die werden ja zum Teil finanziert. Das heißt, ich bin nicht der Auffassung, dass wir uns im Moment auf einem Weg befinden, die jüdische Situation in Deutschland zu verbessern. Im Augenblick nicht. Das ist nicht der Fall. Und nicht wegen irgendwelcher, was uns immer wieder eingeredet wird, wegen irgendwelcher Rechtsverschiebungen. Das nervt mich am meisten. Die sind zwar nicht erfreulich, aber nicht wirklich verantwortlich. Vielleicht noch ein letztes Wort. Diese blaue Opposition war ja bisher nirgendwo an der Regierung. Und trotzdem haben wir den Zustand, Status quo, wie er heute ist. Daran waren die nicht beteiligt. Zu keinem Zeitpunkt. Das haben unsere grünen und linken Leute alleine geschafft.
Sagt Dr. Raphael Korenzecher, er ist Herausgeber der Jüdischen Rundschau. Herr Dr. Korenzecher, vielen Dank für Ihre Einschätzung und diese klaren Worte.
Vielen Dank.